Liebe Zuhörenden des Penta-Radio, schön, dass ihr am Ball bleibt. Heute wird es um ein tolles neues Spiel gehen, es heißt Ingress. Ich habe auch noch nicht so richtig verstanden, worum es geht. Es geht aber um die so ganz grob Vermischung der virtuellen mit der echten Welt. Vorher starten wir mit News, wie ihr es schon gewohnt seid. Und ganz am Anfang natürlich für uns zum Eingewöhnen, zum Einmoderieren hier einrichten. Gibt es noch einen Track?
Thank you.
Opa, da sind wir schon wieder zurück, kurz vor dem Ende des schönen Stückes. Heute werden wir uns mit einem kurzen News-Teil begnügen, weil A, wir uns nicht so gut vorbereitet haben und B, weil wir so viele interessante Gäste zu diesem Spiel haben und man da, glaube ich, auch sehr gut das in die Länge ziehen kann.
Darüber debattieren kann, wolltest du vielleicht sagen.
Ganz, ganz genau. Aber wie gesagt, die News. Eri, was hast du denn hier am Start?
Ja, in Kanada zum Beispiel hat man jetzt wohl das Recht, einen Anwalt zu googeln. Na, jedenfalls wurde das bei einem etwas kleinerem Gericht von der Richterin in der Provinz Alberta so beschlossen, weil dort ein 19-Jähriger angetrunken Auto gefahren ist und irgendwie man ihm gesagt hat, sie dürfen telefonieren. Dann hat er versucht, da lagen wohl Telefonbücher, da wusste er aber auch nicht so richtig, mit was anzufangen. Und dann hat man ihm noch den Dienst 411 vorgeschlagen. Und die haben ihm dann eigentlich auch nur die Rechte vorgelesen, die er so hat. Oder die ihm die Polizei schon genannt hat. Und er fühlte sich halt überhaupt nicht, als hätte er gar keinen Beistand bekommen. Und meinte dann halt vor Gericht, ja, bin hier völlig überfordert. Ich konnte mir keinen Anwalt googeln. Das ist da, würde ich als erstes nach Informationen suchen, wie ich brauche mal einen Anwalt, weil ich besoffen Auto gefahren bin. Mhm. Angetrunken, besoffen schien er nicht zu sein.
Okay. Was ich heute nochmal realisiert habe, irgendwie am Laufe des Tages, ist, dass man, wenn man keine Kohle hat, kriegt man in Amerika einen Anwalt gestellt. Aber wenn es einem schlecht geht, irgendwie gesundheitlich, wenn man keine Kohle hat, kriegt man überhaupt nichts gestellt. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, oder?
So nach dem Motto, das ist Part der Krankenversicherung?
Ganz genau.
Oh Mann. Oh. Ja, das wurde halt nicht durch höhere Instanzen jetzt bestätigt oder so. Ja. Aber das war halt auch Kanada. Ich weiß nicht, ob das in Kanada genauso läuft mit dem
Anwalt.
Genau. Wie heißen diese Verteidiger? Pflichtverteidiger?
Mhm.
Genau. Ob das da genauso läuft, weiß ich leider gerade nicht.
Okay, dafür sind wir vermutlich alles keine kanadischen Juristen. Was gibt's noch auf der News-Liste?
Winterliche News. Es gibt, es ist ja kalt draußen und die Kälte ist gefährlich für den Krypto-Key in deinem Handy. Und zwar nicht die Kälte jetzt draußen, sondern besonders die Kälte von Kühlschränken. Denn seit Android 4.0 kann man seine persönlichen Daten im Handy verschlüsseln. Und da haben zwei Forscher aus Erlangen herausgefunden, dass wenn man das Handy ins Eisfach legt und auf so unter 10 Grad runterkühlt, dann kann der Krypto-Key, der im Speicher, also im Hauptspeicher des Handys gehalten wird, ausgelesen werden, indem man das Handy rebootet. Und dann kann man das Boot-Image flashen und darüber den Key auslesen. Mhm. Das ist ja schon mehr oder minder ein bekanntes Problem, so auch bei gängigen Verschlüsselungen, dass wenn man den RAM halt irgendwie mit Stickstoff frostet, dass man den dann auslesen kann im Nachhinein und dass sich dadurch trotz dieses flüchtigen Speichers eigentlich der Inhalt noch eine Weile hält.
Mhm. Diese Cold-Boot-Attacken sind das, ne?
Genau, das sind Cold-Boot-Attacken. Und das funktioniert jetzt auch bei Handys. Also legt euer Handy nicht in den Kühlschrank.
Ins Gefrierfach.
Ins Gefrierfach. Na, unter 10 Grad, das schaffst du auch mit dem Kühlschrank, wenn du den hochdrehst.
Mhm. Ist eine schöne News. Vielleicht auch dann eher die Animation, keine vertraulichen oder geheimen Daten auf Handys zu legen. Weil so ganz traut man doch den Geschichten nicht, oder?
Ja, das kommt noch dazu. Also man sollte sowieso aufpassen, wo man seine Daten hinlegt.
Oder seine Sachen im Allgemeinen.
Weil
wenn man seinen Hausschlüssel verliert, dann ist das auch relativ egal, wie kalt er ist.
Naja, aber kann man ihn trotzdem auslesen.
So diese Handy-Krypto- oder Sicherheitsfunktionen oder so, die hatten ja in letzter Zeit auch schon wieder ein bisschen Probleme. Ne? Also iPhone war ja, die haben ja so ein Passkey am Anfang, dass man so eine Nummer eingeben kann, wenn man irgendwie ungewollten Zugriff vermeiden möchte. Und das wurde doch auch irgendwie in jeder Version schon mal mindestens einmal umgangen. Und das, also da wirklich vertrauliche Daten vertraulich drauf zu halten, das wird, glaube ich, eine Schwierigkeit.
Ja, auf Heise konnte man lesen, dass sie das jetzt irgendwie fixen wollen.
Ja, das war, wenn man die Batterie rausnimmt, dann konnte man dieses Passcode dort irgendwie umgehen.
Nee, das war beim iPhone, das war was anderes. Da musste diese Tastenkombination irgendwie auf Notruf erst drücken, weil Notruffunktionen geht ja immer, da braucht man ja keinen Passcode für und da musstest du gleichzeitig aus und anrufen drücken oder so und dann bist du an irgendwelchen Funktionen vorbeigekommen und hattest dann partiell Zugriff wieder auf Adressbuch oder was da noch gab. Mhm. Also es war gar nicht so kompliziert, da musst du ein bisschen Fingerfertigkeit üben, aber ansonsten, ja, machbar, ne?
Ja. Wo wir bei Passwörtern sind, es haben wieder mal ein paar Forscher, also die forschen ja an allen möglichen Sachen und finden dabei so allerhand raus. Und es wurde rausgefunden, dass wenn man jetzt lange Passwörter hat, denkt man ja immer so, ja, das ist sicher. Und auch bei mir an der Uni wurde jetzt neulich erst groß umgestellt und alles ist kaputt gegangen und man musste Passwort bestätigen und das musste bestimmte Konventionen unterliegen. Und da haben jetzt auch Forscher rausgefunden, dass Passwörter, die eine chaotische Grammatik verwenden, schwerer zu knacken sind. Weil ganz viele so Passwortknacker-Tools dort gerade auch bei längeren Passwörtern sich irgendwie der Grammatik von den Sprachen bedienen. Und dadurch sind sogar längere Passwörter schneller zu knacken, als wenn man jetzt so wie Meister Yoda redet.
Mhm. Naja, ich glaube, das ist ein bisschen umfangreicher, lohnt sich das schon noch zu erklären. Ursprünglich ist man ja mal losgegangen und hat gesagt, ja, wenn ihr eure Passwörter habt, dann 8 Stellen, das kann man nicht mehr in kurzer Zeit durchprobieren, macht mal 8 Stellen. Dann sind die Leute hingegangen, haben 8-stellige Passwörter eingegeben, aber das waren irgendwie die Namen von ihren Lieben oder irgendwelche normalen Wörter, die im Sprachgebrauch vorkommen. Und dann haben sich die Angreifer gedacht, dann gehen wir doch mal hin und probieren nicht mehr alles durch, sondern probieren nur noch Wörterbücher durch. Haben so ein Wörterbuch mal digitalisiert und sind eben nur das durchgegangen. Und das ging halt relativ schnell, dann doch eben diese 8-stelligen Worte zu erraten. Und dann ist man eine Weile lang hingegangen und hat gesagt, okay, wir müssen in diesen 8 Zeichen, die wir da haben, das müssen wir irgendwie noch ein bisschen mehr mit Zufälligkeit belegen, ein bisschen schwieriger zu knacken machen. Es dürfen halt keine normalen Worte mehr sein, sondern sollen auch Zahlen drin vorkommen, groß und klein und so. Und dann sind die Leute hingegangen.
Sonderzeichen,
ganz genau sowas. Und dann sind die Leute hingegangen und haben ein großes A zum Beispiel durch eine 4 ersetzt, weil es ein bisschen ähnlich aussieht. Und das war dann aber auch irgendwie wieder leicht zu erraten. Weil das Problem ist, je kryptischer das Passwort designt ist, desto schwieriger ist es auch für uns zu merken. Und wir sind halt relativ faul. Deswegen ist man dann irgendwann hingegangen, weil diese Passwörter dann auch relativ leicht zu raten waren und nicht lang genug. Und dann sind die Sicherheitsleute hingegangen und haben gesagt, eigentlich ist gar nicht so wichtig, dass es so kompliziert ist. Hauptsache, es ist lang. Und das ist immer von den Passwörtern zu den Passsätzen gekommen, die Passphrases. Ja. So, und dann hat man früher auch gesagt, okay, merkt euch einen Satz und dann nehmt da jeweils die Anfangsbuchstaben, dann habt ihr euer 8-stelliges Passwort. Und dann sind die Leute hingegangen, schreibt doch einfach den ganzen Satz dahin, dann habt ihr eure, keine Ahnung, 160 Zeichen oder das ist schon ein langer Satz, denn aber
Gebrüder Mann-mäßig.
Genau. Und da sind jetzt, und das ist jetzt da, wo die Forscher wieder angesetzt haben und gesagt haben, ja, wenn ihr einen echten Satz nehmt, dann ist der wieder doch leichter zu erraten, weil irgendwie der Elefant steht im Zoo. Das kann man dann doch noch mit Tools konstruieren und leichter erraten, als wenn da stünde, Elefant so
steht
im. Ja. Genau, und das und ist eigentlich so die ganze...
Begonnen mit dem Punkt.
Und das wird dann aber auch wieder ein bisschen schwieriger zu merken, muss man natürlich auch sagen.
Das ist wahr. Das ist sowieso das Problem, wenn man Passwörter hat, die man sich schwer merken kann, dann gehen viele User dazu an, die auf einem Zettel am Bildschirm irgendwie zu deponieren oder sonst irgendwo Klartext rumliegen zu haben, was ja nun auch nicht so ganz der Sinn von Passwörtern ist.
So langsam erschließt mir der Sinn, warum wir im Deutschunterricht irgendwie immer Balladen auswendig lernen mussten.
Damit du dir deine Passwörter merken kannst.
In so einem hässlichen Altdeutsch.
Das ist nur Datenschutz.
Das könnte funktionieren. Stell dir mal vor, der Osterspaziergang als Passwort.
Da gibst du erstmal eine Viertelstunde ein.
Genau.
Na, das Problem ist auch, wenn man sich ein so ein kompliziertes mal gemerkt hat, dann benutzt man das auch an allen anderen Systemen. Also ich glaube, das ist gar nicht so ein großes Problem, das ans Display zu schreiben im Klartext. Weil zu Hause bei mir, bis da mal einer eingreift, also klar, bei einer Hausdurchsuchung sehe ich dann alt aus, ne? Aber das ist schon nicht unbedingt der Regelangriffsfall.
Na gut, bei dir zu Hause ist halt noch was anderes als jetzt irgendwie im Büro. Oder es gab ja auch schon lustige Zwischenfälle, wo dann irgendwie bei der Firmenfeier die ganze Abteilung ein Abteilungsfoto macht und im Hintergrund ist das Passwort an der Pinnwand und wenn man weit genug reinzoomt, hat das nicht hier bei der Royal Air Force Prinz William oder irgendwie so mal geschafft? Das war, hatten wir doch auch vor ein paar Ausgaben.
Okay, nee, habe ich auch nicht.
Da war irgendwie das WLAN-Passwort der Royal Air Force an der Wand gepinnt und die haben dort irgendwie Fotos gemacht, weil da eine Feier war.
Mhm. Was gibt's noch für News?
Ja, es gibt noch eine sehr lustige News. Anscheinend wurde der Twitter-Account von Burger King, Hamburglet, irgendwie gehijackt. Und da haben dann so ein paar Spaßvögel getwittert im Namen von Burger King, dass Burger King an McDonald's verkauft wurde.
Genau, und da ist ja ganz witzig auch noch das Detail gewesen, dass Twitter hat doch immer so ein blaues Sternchen für so einen Verified Account gibt es. Das heißt, das ist irgendwie so eine Funktionalität von Twitter, die sagen, wir haben verifiziert unter diesem, keine Ahnung, wie der Account war, Hamburglet oder was? Hamburgerlet oder wie ist das?
Hamburglet. Also okay. So wie Hamburg und LED.
Okay, so. Warum auch immer. Leuchtenhamburger, ja. Das ist echt Burger King. Und der wurde halt gekapert, der Account, und noch stundenlang war halt dieses blaue Symbol da zu sehen. Das heißt, die Leute, die sich darauf verlassen haben, die sind natürlich dann auch ein bisschen angeschmiert gewesen, ne? Ja. Und das war doch nicht der einzige Account, den die gekapert haben. Also da sind auch direkt noch 3-4 so eine großen Butzen hinterhergegangen. Irgendwie Jeep ist auch noch gekapert worden und ja, ganz witzig. Haben sie rausgekriegt, wie sie das übernommen haben? Weißt du nicht.
So schnell war ich jetzt nicht im Lesen, nee.
Okay. Alles klar.
Ja.
Nächste News?
Noch eine.
Ja.
Ja, eine haben wir noch.
Und Christopher Lauer hat Twitter abgesagt. Kennt ihr den, Christopher Lauer?
Nee, sagt mir jetzt nichts. Ja. Wer ist das?
Na, Piratenpartei.
Das ist irgend so ein prominenter, halbprominenter Piratenpartei. Mhm. Typi, der jahrelang irgendwie gesagt hat, ja, wir sind cool von der Piratenpartei, weil wir ständig mit unseren Leuten reden und für Kommunikation bereitstellen. Und der hat jetzt gesagt, ja, aber irgendwie funktioniert das doch nicht und ich werde jeden Tag beleidigt und deswegen
Schnauze voll
von Twitter. Ich schreibe lieber nur noch in der FAZ, weil das ist das einzige Leitmedium und da erreiche ich mehr Leute.
Okay.
Tja.
Wieso wird er beleidigt? Der hat eigentlich ganz vernünftige Sachen gesagt, fand ich.
Der wird trotzdem beleidigt werden. Also wenn du so im Rampenlicht stehst, finden sich immer Leute, die dich anpöbeln. Also ich weiß auch nicht, was der so sagt. Ich habe das nur neulich an mir vorbeigeflogen im Twitter.
Na, zum Beispiel hat er, ich glaube, das war zu einer Sitzung vom Berliner Landtag.
Hm, der ist Landtagsabgeordneter, genau. in Berlin, das stimmt.
Hat er irgendwie gemeint, ja, die Piratenpartei wären wohl Interessensvertreter von Leuten, die nicht auf Partys eingeladen wurden. Und daraufhin ging da so ein Oh durch den ganzen Landtag. Und dann meinte er, ja, und so eine Leute wollen dann von Gleichberechtigung reden, sie sollten sich was schämen. Mhm. Und das ist einfach eine total, also an solchen spontanen Reaktionen musste ich für mich dann einfach festmachen, dass mir das sehr gefallen hat, dass mir der Mann sehr sympathisch ist.
Ja, die Reden von ihm sind auf jeden Fall schon lustig, sich anzugucken. Und nicht nur lustig, auch interessant. Er hat auch Sprüche gebracht, so, ich habe leider meine Kresse nicht dabei, sonst könnten sie mal halten.
Genau.
Und das fand ich auch irgendwie witzig, das in den Rahmen zu bringen. Hast du noch eine News?
Ja, und zwar verklagt die Piratenpartei die Musikindustrie oder Vertreter der Musikindustrie, irgendwelche Musiklobbyisten, weil die ihren Code geklaut haben. Nachdem Pirate Bay. Zu viele Piraten in meinem Kopf. Pirate Bay verklagt Lobbyisten der Musikindustrie, da die eine Seite an den Start gebracht haben, die halt aussieht genauso wie die Pirate Bay, und dort, wo bei The Pirate Bay die ganzen Torrents verlinkt wurden, gehen dort halt Links zu iTunes oder Amazon oder Deacon oder Spotify, halt irgendwelche Provider, wo halt kostenpflichtig die Musik verkauft wird und wo man die sich halt legal runterladen kann und nicht zu Torrents. Und sonst sieht die Seite aber genauso aus, bis auf das Logo, da haben sie was geändert. The Pirate Bay hatte ja dieses Piratenschiff. Mhm. Und die haben irgendwie ein sinkendes Schiff oder sowas genommen. Aber da das halt der Code war, haben die dann halt gesagt, ey, nee, so nicht. Mhm. Und verklagen die da jetzt. Es geht, also die machen das, glaube ich, halt bloß aus Spaß, so nach dem ganzen Trubel, der da in den letzten Monaten, Jahren eigentlich dauerhaft ist.
Wobei man mal sagen muss, man kann ja auch über Pirate Bay auch legale Inhalte beziehen.
Habt ihr das letzte Mal schon den Pirate Bay-Film erwähnt?
Ja, und ja, kurz. Also wir haben angekündigt den tollen Screening-Abend, der stattgefunden hat an der TU. Und zwar war das am 9.2. Haben wir in der Informatikfakultät der TU Dresden ein öffentliches Screening gemacht, wo man mit kleiner Chaos Bay sogar, wo man unter anderem Datenspurenmitschnitte oder sowas sich runterladen konnte. Und über einen Beamer haben wir da zusammen den Film geguckt.
Okay.
Das ist ein sehr sehenswerter Film. Ich kann es bloß jedem empfehlen.
Ja, sehr emotional auch, ne?
Ja, muss ich noch machen.
Ja, ja,
toll. Ich hatte Prüfungsphase, ich konnte mich.
Sehr löblich. ja, da gibt es auch, wo du gesagt hast, Musikindustrie und Pirate Bay, hätte ich zwei News zu. Musikindustrie, weiß ich, dass Sony was geklaut hat. Sony waren diejenigen, nochmal, um es zur Erinnerung zu rufen, die Rootkits ausgeteilt haben über CDs an diejenigen, die ihre CDs gekauft haben. Da haben sie dann irgendwelche Rootkits auf deren Kunden sozusagen installiert. Das ist schon ein paar Jahre her, sollte man aber immer im Hinterkopf behalten. Und das sind auch diejenigen, die als Urheberrechteinhaber ständig irgendwelche Leute verklagen. Und das sind aber auch diejenigen, die jetzt aus irgendwelchen Open-Source-Projekten Icons geklaut haben für ihre digitalen Daten und Erscheinungen. Das ist auch irgendwie frech.
Ja, aber auch zulässig, oder? Also wenn das Icon unter der entsprechenden Lizenz steht.
Dann musst du auch die Quelle angeben, ne? Also zumindest aus diesem, das war so Creative Commons.
Mhm.
Und da musst du dann auch sagen, okay, ich hab's halt da und daher
genommen. Ja, und das stand dann irgendwo
nicht mal
in den, lesen Sie hier, also scrollen Sie hier bis zum Ende und dann klicken Sie auf, ich hab's verstanden.
Nee. Mhm. Und das andere, Pirate Bay und Pirate Party hatten wir ja davor. Die sind ja in Schweden ganz stark miteinander verbündet. Das macht die Pirate Bay auch relativ schwer angreifbar in Schweden, weil sie sozusagen die Immunität der Partei ja nutzen, um Netzzugang zu erhalten. Das heißt, bis eine Polizei oder irgendwer anders, eine Ermittlungsbehörde, eben die Netzzugänge und Rechner der Partei hochnehmen kann, muss es schon relativ weit kommen. Und eben einfach um die Piratenpartei zu schützen in Schweden, sind jetzt ist Pirate Bay und Pirate Party auseinandergegangen. Aber auch dann gleich wieder mit der Pirate Party in Norwegen, glaube ich, zusammen. Ja? Also die sind schon ganz, ganz gut vernetzt, die Jungs, und kämpfen wirklich für ihre Ideale. Ne? Das finde ich schon ganz schön beeindruckend, wenn du jetzt siehst, irgendwie, die haben jetzt durch die Verfahren, die da gelaufen sind, jeder ein paar Millionen Euro Schulden, aber die betreiben die Bay ja ganz fleißig weiter.
Naja, irgendwann denkt man sich vielleicht auch, was soll passieren, fass mal einem nackten Mann in die Taschen.
Hm. Ja, genau, also es kommt ja im Film auch rüber, ich habe so und so viel Schulden. Und
selbst wenn sie einem alles genommen haben, den Stolz haben sie vielleicht noch lange nicht.
Hm. Ich würde vorschlagen, wir machen noch eine kurze Musik, 2-3 Minuten, und dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Oder habt ihr noch so eine Top-News? Gibt es nicht auch immer so ein Patent des Monats? Software-Patent des Monats?
Das habe ich jetzt hier
nicht vorbereitet.
Gefunden.
Guti, dann würde ich vorschlagen, spielen wir noch kurze Musik ein und gleich geht's weiter. Ja?
Okay.
Super. So, jetzt sind wir wieder zurück. Musik wird unterbrochen und sind noch zwei wichtige News eingefallen.
Eine.
Okay, eine, die Eri erwähnen wollte.
Genau, und zwar ist es ja immer tierisch nervig, wenn man so PDFs hat, die man hinterher nicht bearbeiten kann. Und da gibt es jetzt PDF-Paranoia und damit kann man die Wasserzeichen von PDFs entfernen.
Hallo. So, wir haben ja auch einen Anrufer schon. Ja, war das die News?
War die News und das ist eine ziemlich coole Sache. Das sollte man definitiv mal erwähnen und den Leuten sagen.
Wie zuverlässig funktioniert das?
Ich weiß halt noch nie, wie man dich...
Es gibt 19 Issues auf GitHub.
Wahrscheinlich.
Wenn das eine Ansage dafür ist, wie gut das funktioniert, dann...
Naja, ein Problem ist ja bei Wasserzeichen, dass man... Es gibt sichtbare Wasserzeichen und es gibt unsichtbare Wasserzeichen, ja? Und bei unsichtbaren Wasserzeichen weißt du nie, ob du sie entfernt hast. Weil kann ja sein, dass du sie... Ne?
Genau. Das ist also eine risky Angelegenheit.
Ja, also im Zweifelsfall würde ich mich da auch nicht drauf verlassen. Dann lieber einmal komplett umdigitalisieren. Per Hand oder so, wenn es wirklich ein Leben davon abhängt.
Paranoia ist übrigens, umdigitalisieren von Hand. Also Wasserzeichen sind eigentlich so gemacht, dass man sie auch beim Umrechnen erhalten bleiben.
Ich glaube, Klops meinte abschreiben.
Abschreiben, ah, okay, genau. Okay. Aber,
so richtig per Hand.
Aber das kann natürlich auch sein, dass im Text, sag ich mal, genau, steganografisch ein Wasserzeichen eingebettet ist. Also, heieiei, so ganz einfach ist das nicht.
Ja.
Naja,
Paranoia ist übrigens eine Anlehnung an CD Paranoia, was so das erste CD-RIP-Programm war.
Ja, was quasi so lange gelesen hat, bis es die Bits auch wirklich... Ja, das Beste, höre ich schon. Super, kommen wir vielleicht zum eigentlichen Thema der Sendung, nämlich diesem Spiel. Das heißt Ingress, wurde mir gesagt, ist nicht die Datenbank, mit der man rumspielt, sondern, jetzt kommt die Einsatzerklärung.
Ein Altered Reality
Game. Ihr müsst bitte immer sehr nah ins Mikrofon gehen.
Ein Altered Reality Game.
Alternate Reality Game.
Altered.
Altered. Was ist denn, was heißt Altered?
Verändert.
Okay. So, ja, jetzt kommt hier auch der Telefon-Joker hier zum... Hallo?
Ja.
Ah, super. Du bist auch ein Ingress-Spieler.
Ja, bin ich.
Super, alles klar. In der Leitung haben wir Alex, der ist aus Plauen, glaube ich, zugeschaltet.
Plauen, ja.
Sehr gut.
Vogtland. Also nicht Plauen-Dresden, sondern das andere.
Genau, super. Und du bist auch fleißiger Ingress-Spieler.
Ja.
Wir haben gerade angefangen mit dem Thema. Vielleicht kann einer hier der Herren im Studio kurz mit zwei Sätzen erklären, worum es sich bei Ingress handelt. Nee, jetzt nicht zeigen, einfach sprechen.
Okay, wir versuchen gerade noch abzusprechen, wer von uns jetzt nur diese kurze Einführung macht. Altered Reality Game, das Wort ist schon gefallen. Letztendlich man nimmt die Realität, so wie wir sie gemeinschaftlich wahrnehmen, und legt eine virtuelle Ebene darüber, die in diesem Spiel so aussieht, dass im CERN in Bern ein zusätzliches Element entdeckt wurde, das sogenannte Exotic Matter, was im Verdacht steht, für kreative Leistungen der Menschheit verantwortlich zu sein. Jetzt, dieses Element wurde auf die Erde gebracht von einer außerirdischen Spezies, genannt die Shaper. Und auf der Erde bilden sich zwei Fraktionen, die Erleuchteten, Enlightened, die die Macht und den Einfluss der Shaper nutzen wollen, um die Menschheit voranzubringen, und die sogenannte Resistance, die den Einfluss der Shaper zurückdrängen möchte. Diese beiden Teams sind farbkodiert mit Grün und Blau und kämpfen um sogenannte Portale. Das sind... ja, wie erkläre ich jetzt ein Portal jemandem, der nicht spielt? Punkte im öffentlichen Raum. Wir haben da zum Beispiel eine ganze Reihe von Portalen auf dem Theaterplatz. Wir haben den Springbrunnen am Albertplatz, der ein Portal ist. Aber auch das Schloss in Wachau. Diese Portale können übernommen werden von einer Fraktion und emittieren daraufhin mehr XM, die sozusagen die Lebensenergie der Spieler ist.
Ist das so eine Art Capture the Flag an der Stelle?
Genau, so könnte man es an der Stelle beschreiben, denn diese Portale haben immer wechselnde Eigentümer. Wenn diese Portale übernommen werden, das passiert über sogenannte Resonatoren, die dort eingesetzt werden, dann müssen von der gegnerischen Mannschaft diese Resonatoren mittels XMP-Bustern zerstört werden. Wenn dann das Energieniveau eines Portals entsprechend niedrig ist oder komplett gefallen ist, kann es von der gegnerischen Mannschaft übernommen werden und wieder mit Resonatoren bestückt werden.
Ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung, aber doch ein bisschen schnell. Vielleicht, also ich habe bis heute
Resonatoren, also ich stelle mir da gerade so Frequenzgeneratoren vor. Ich komme da also mit meinem 19-Zoll-Teil unterm Arm zum Springbrunnen an Albertplatz.
Ist die Frage, wollen wir vielleicht mal bis dahin machen, also da, wenn ich auch mitreden soll, bis zu dem Punkt, wo ich es verstanden habe.
Mach mal.
Also es gibt da das CERN, das ist ein Forschungszentrum, die haben irgendwas Neues gefunden, ein neues Element oder was, was von Außerirdischen gebracht worden ist. Und dieses Element, das spaltet die Menschheit in zwei Gruppen, grün und blau.
Richtig. Vereinfacht.
Vereinfacht, ja, genau. Also die Details sind bestimmt viel spannender, aber einfach mal so, dass ich mitreden kann, weil alle Details werde ich vermutlich in dieser Kürze auch nicht verstehen. So, und das heißt, grün und blau sind gegeneinander aufgebracht. Die kämpfen gegeneinander, kann man sagen.
Genau.
Und es geht um Portale. Mhm. Ja, also es geht darum, diese Gruppen möchten möglichst diese Portale besitzen.
Genau, um sie miteinander verlinken zu können. Das ist ein weiteres Spielelement, dass diese Portale beim sogenannten Hacken gelegentlich Portalschlüssel ausspucken.
Mhm.
Und ich kann aus drei Portalen ein Feld aufbauen, in dem ich diese Portale miteinander verlinke. Die überspannte Fläche wird der eigenen Spielfraktion zugerechnet über sogenannte Mind Units. Das sind also Menschen, die kontrolliert werden.
Okay, aber nochmal zu den Portalen. Die Portale befinden sich quasi in der echten Welt. Also das kann man dort spielen, wo man gerade ist. In Dresden zum Beispiel, wie wir hier. Oder auch in Timbuktu vielleicht.
Ich denke, das beschränkt sich schon auf die industrialisierte Welt.
Mhm.
Ich habe jetzt zum Beispiel in Afrika noch keins gefunden.
Okay, aber und wie entstehen denn diese Portale?
Also da werden natürlich von Anfang an sind da welche generiert. Und was aber dann auch relativ wichtig ist, dass man dann sozusagen zu bestimmten Punkten, zu irgendwelchen Monumenten oder wichtigen Gebäuden in einer Stadt dann hinläuft und die fotografiert und dann kann man diese Bilder an die Firma, die das sozusagen macht, also Niantic Labs heißt das, genauer gesagt, schicken und die, das dauert dann einen Monat ungefähr, erstellen dann sozusagen die Portale und werden dann irgendwann ins Spiel aufgenommen.
Okay, also das heißt man, das ist eine Tochterfirma von Google, kann das sein?
Ja, das ist richtig.
Und man macht sich dann einen Account? Ist das auch richtig?
Also das spielt man direkt über seinen Google-Account.
Mhm.
Und muss man sich aber, weil es noch zurzeit noch in der geschlossenen Beta-Version läuft, braucht man auch noch einen Aktivierungscode.
Okay. Also, okay, und dann hat man dann einen Teil online sozusagen, nämlich die Koordinaten der Portale. Und was macht man damit?
Die Software läuft auf dem Android-Smartphone. Also es ist wirklich Android-only, da ist nichts mit iPhone.
Mhm.
Und da läuft
oder Migo.
Ja, whatever. läuft eine sogenannte Scanner-Software, mit der dieser virtuelle Layer der Portale dargestellt werden kann, auf einer leicht veränderten Google Map. Über den Browser kann man sich einen Gesamtüberblick verschaffen, indem man wirklich eine Karte von Deutschland jetzt zum Beispiel so den Überblick hat, reinzoomen kann auf die Straßenebene, um sozusagen auch zu planen, welche Portale man jetzt miteinander verlinken will. Gleichzeitig kommt noch dazu, das haben wir bis jetzt total vergessen, es gibt noch für die Leute, die echt ungern draußen in der Gegend rumspringen, gibt es noch so ein so eine Art Codespielchen, wo also in Bildern, Musikstücken, Texten verschlüsselte Botschaften versteckt sind, die dekodiert werden müssen. Da sind wir wieder bei der Steganographie, die wir vorhin schon mal hatten. Und das ist echt geschickt gemacht, denn die Rätsel sind jetzt mit der Zeit auch wirklich schwerer geworden, dass man zum Beispiel in einem Bild von einem Schloss die 5 Hotpixel finden muss, die in der linken oberen Ecke sind. Die repräsentieren bestimmte RGB-Werte. Aus den RGB-Werten kriegt man ASCII-Werte. Die ASCII-Werte kann man umwandeln in einen bestimmten Buchstabencode. Den wiederum kann man dekodieren, ist BASE64 kodiert. Und dann plötzlich kommt da eine Buchstaben-Zahlen-Kombination raus. Und wenn man die eingibt in einen bestimmten Eingabeschlitz, kriegt man Zusatz-Items. Hm. Und das ist wirklich, also es gibt Leute, die spielen das Spiel nur so.
Das sind auf jeden Fall diejenigen, die auch Day of the Tentacle ohne
Hilfen spielen.
Ja, genau. Okay.
Mich erinnert das ganz schön an die Mystery-Caches vom Geocachen. Hm. Da ist es ja nur so, dass die Geocaches von der Community versteckt werden und eben die Rätsel auch von der Community erstellt werden. Ist das bei Ingress auch so?
Also es gibt auch bei Ingress so reale, hinterlegte Gegenstände. Die nennen sich sogenannte Death Props. Dann war es letztens wieder eine Welle, wo 10 Stück weltweit verteilt wurden. Eine sogar hier in Dresden, in der Bibliothek. Ich war der Glückliche, der ihn gefunden hat.
Super.
Und aus diesen 10 Stücken konnte dann wieder ein gesamtes Dokument zusammengestellt werden und in dem musste dann auch wieder dekodiert werden. Also man muss wirklich auch an die Stellen, aber auch diese Stelle musste man erstmal finden und selbst das war schon sozusagen verschlüsselt.
Okay, aber kommen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen zu den Portalen. Also ich finde jetzt irgendwie auf meinem Android-Telefon, was ich dafür brauche, finde ich eine Koordinate von einem Portal. Ist das schon mal richtig oder ist das schon falsch?
Nee, das ist letztendlich schon ein bisschen falsch.
Am besten gehst du noch mal ein bisschen näher ans Mikrofon.
Letztendlich ein bisschen falsch, weil du den Scanner online hast, also diese Software läuft, und du gehst durch die Straßen und entdeckst dann plötzlich das Portal.
Ah, alles klar, okay.
Also so ist die Ursprungsidee, dass man natürlich heutzutage jetzt das vorher am Browser plant. Wo gehe ich hin? Wo kriege ich die meisten Action Points? Was will ich dort eigentlich machen? Das hat sich nun so entwickelt, aber der eigentliche Plan ist, du gehst mit deinem Scanner durch die Gegend und siehst, aha, da ist ein Portal.
Okay, und dann?
Und dann gehst du hin und interagierst mit diesem Portal.
Und dann sehe ich schon, okay, das ist mein Team oder das ist das andere Team?
Genau, die sind entweder blau oder grün.
Und was ist, wenn es dein Team schon ist?
Dann führe ich immer die gleiche Aktion aus letztendlich. Ich hacke dieses Portal. Mhm. Also ich versuche dort irgendwas rauszuholen. Wenn es mir gehört oder meiner Mannschaft gehört, dann bekomme ich ziemlich viele Items, also meinetwegen 2 Burster, 3 Resonatoren, ein Portalschild und ein Schlüssel. Wenn es dem Gegner gehört, kriege ich dafür Actionpunkte, 100 immer, und meinetwegen nur ein Item, manchmal auch 2, aber ich werde auf jeden Fall von dem Portal angegriffen und verliere dadurch Energie.
Okay, und wie funktioniert so ein Hack?
Also der Hack selber ist nur eine einfache Fingerbewegung.
Das ist ein Push-Button. Okay, alles klar. Also und das funktioniert auch in jedem Fall?
Das funktioniert also in jedem Fall. Es sei denn, die Internetverbindung bricht ab.
Ja, okay, alles klar. So, und dann kommt es quasi darauf an, dass ich möglichst häufig an dem Portal vorbeigehe.
Ja, korrekt. Ja.
Ne? Denn sonst machen es mir andere Leute streitig.
Genau.
Und kriegt man dann als einzelner Spieler auch irgendwelche Karma-Punkte oder geht es nur um den Teamgedanken?
Also man muss natürlich sehen, das Spiel ist auch levelbasiert. Mhm. Man steigt mit Level 1 ein und kann demzufolge nur Level 1 Items benutzen, die natürlich relativ schwach sind. Damit kann man die Portale nur so weit bestücken, dass man nur geringe Strecken überwinden kann mit Links. Das bedeutet, am Anfang sind es so um die 160 Meter, die man alleine dann überwinden kann, bis zum nächsten Portal. Und desto höher es dann geht zurzeit, die höchste Stufe Level 8. Und wenn ein Portal vollständig mit 8 Level 8 Resonatoren besetzt ist, liegt die ungefähre maximale Link-Entfernung bei 649 Kilometer. Also rein theoretisch könnte man halb Deutschland immer komplett überspannen.
Genau. Ist Alex? Nee, ist Alex noch in der Leitung?
Ja, bin ich.
Super. Hast du schon auch so einen Portallink irgendwie mal gemacht, hier nach Dresden vielleicht?
Nein, nicht nach Dresden. Also hier in der Region ja. Das Problem ist, um solche großen Links, wie der André jetzt gerade gesagt hat, zu machen, braucht man entsprechende Level und das ist...
Ihr seid alle erst in Level 1.
Nein, wir sind schon ein bisschen höher, aber das ist in der Provinz ein bisschen was anderes als jetzt in Großstädten. Da würde ich dann aber gern noch mal was dazu sagen, weil das Spiel hat natürlich auch einige Designschwächen, die mittlerweile so aufgetaucht sind, die man in Großstädten nicht so merkt und die man aber auch, wie soll ich sagen, es gibt auch technische Schwächen.
Oh ja, auf die Schwächen kommen wir bestimmt gleich im eher hinteren Teil nochmal zu sprechen. Am besten lassen wir jetzt noch ein bisschen so das Spirit zur Geltung kommen.
Ich würde gerne noch eine Frage stellen.
Na los.
Ich habe jetzt leider nicht gehört, was der Alex gesagt hat, aber mich würde noch interessieren, ob man sich jetzt entscheiden muss, ob man jetzt viele Resonatoren in dem Portal steckt oder lieber viele, ich glaube vorhin fiel das Wort Portal-Shield, also quasi um das Portal, ist das Portal-Shield also vielleicht dazu da, das vor der gegnerischen Mannschaft zu schützen und schwieriger hackbar zu machen, beziehungsweise noch weniger Items droppen zu lassen?
Exaktamente, so sieht's aus. So ein Portal hat 8 Oktanten, in die Resonatoren platziert werden können und 4 Slots für Schilde.
Ah.
Genau. Schilde droppen relativ selten. Also jetzt so ein kurzer Auszug aus dem Inventar zum Beispiel hat man durchaus im fortgeschrittenen Level, also ab Level 5 ungefähr, hat man dann so 40 bis 50 Level 3 Resonatoren immer an Bord, aber zum Beispiel nur 10 Schilde. Ja, und man muss sich schon überlegen, welches Portal ist einem jetzt so wichtig, dass ich es auch wirklich schützen will. Man muss aber auch sagen, jedes Portal ist hackbar. Das wissen alle in Dresden.
Okay, aber eben hatten wir auch gesagt, das Hacken funktioniert in jedem Fall. Was nutzt denn dieses Schild?
Das Hacken ist ja nur dafür da, um Items zu generieren.
Mhm.
Also selber Resonatoren zu bekommen, okay, oder halt die Waffen, um gegnerische Portale angreifen zu können. Schilde, um sich eigenen Portale zu schützen. Und die Schlüssel-Keys, also die Keys.
Wozu waren die Keys nochmal?
Die Keys werden dafür benötigt, um die einzelnen Portale miteinander zu verlinken. Wenn ich an Portal A stehe und auf Portal B linken möchte, benötige ich den Schlüssel von Portal B.
Okay.
Mhm. Und Moment, dieser Schlüssel wird verbraucht beim Linken.
So, warte mal, jetzt kommt der Alex noch übers Telefon. Das hört ihr leider nicht, weil es hier leider nicht so viel Kopfhörer im Studio gibt.
Man braucht die Schlüssel auch, um die Schilde aus der Entfernung aufladen zu können, was gerade, wenn man ein bisschen weiter weg ist, also schon eine sehr wichtige Funktion ist. Was natürlich auch bedeutet, dass die XM, also die Energie, die man benutzt, um die Schilde aufzuladen, mit größer werdenden Entfernungen natürlich immer ineffektiver sozusagen zum Aufladen benutzt wird.
Mhm. Kann man denn eigene einzelne Gegenstände auch in der Welt verschicken? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, nee, das geht nicht, ich schüttel den Kopf.
Doch, also verschicken ist nicht möglich. Man kann sie an einem bestimmten Ort deponieren und liegen lassen und jemand andere kann sie einsammeln.
Okay, das heißt, ich fahre nachher noch nach Zwickau. Wenn ihr was in Richtung Plauen transportieren wollt heute, könntet ihr mir das mitgeben? Ach nee, ich habe ja kein Android-Telefon.
Du müsstest natürlich schon angemeldet sein und selber ein Agent der jeweiligen Seite.
Ja, achso, also ihr seid ja eh alles blau und hier der Alex ist grün oder sowas, ne?
Nein, also ich bin grün, also ich bin ein Erleuchteter. Und die Resistance sind meine Gegner.
Wird das nach dem Zufallsprinzip entschieden?
Nein, das legt man am Anfang fest. Also man läuft ein Tutorial durch und entscheidet sich dann für eine der beiden Fraktionen.
Okay.
Aber und kann man auch Seiten wechseln?
Kann man, aber dann verliert man alle bisherigen Erfahrungspunkte und fängt wieder bei Null an.
Also quasi kann man wechseln, indem man sich einen neuen Account anlegt.
Ja.
Ja, auch.
Was momentan noch nicht wirklich möglich ist, da es ja Invite-Codes gibt und die gibt es relativ selten. Das heißt, du brauchst, wenn du mitspielen willst, erstmal so einen Code. Das ist also noch eine geschlossene Beta. Und es ist halt auch nie gewünscht, dass man die Seiten wechselt. Also die können auch sagen, nee, wir lehnen das ab, dass du das machst. Du bleibst da, wo du bist. Und am Anfang, wo du dir halt deine Seite auswählst, wenn du dich vorher mit dem Spiel nie befasst hast, hast du gerade mal das Tutorial durchgespielt. Das dauert 10, 15 Minuten. Und dann entscheidest du dich halt. Du hast fast noch keine Infos. Also das ist, im Prinzip ist es zufällig.
Hm. Wie viele Spieler gibt es denn hier weltweit?
Weltweit?
Oder wie viele Spieler gibt es in Dresden vielleicht als erstes Mal?
In Dresden, also ich würde jetzt schätzen so 30 ungefähr.
Und davon ist die Verteilung wie? Hälfte, Hälfte?
Also 30 Erleuchtete.
Okay.
Und ich denke auch genauso viele Widerständler.
Okay, und wie sieht es bei dir aus, Alex, in Plauen?
Das ist etwas dünner gesät. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viel.
Du bist der Einzige?
Nein, nicht wirklich. Also ich würde jetzt mal sagen, im Vogtland selbst, also was jetzt so sich ein bisschen weiter erstreckt, sind das vielleicht 10 Leute insgesamt, vielleicht auch 15. Ist jetzt wirklich schwer einschätzbar, weil bei uns die Entfernungen, die du zurücklegen musst, größer sind. Damit ist auch die, wie soll ich sagen, die Durchmischung der Sachen, der Leute und der Regionen größer.
Ja, wie ist das denn, wenn man bestimmte... Irgendwas war das ja, um die Linkweite erreichen zu können. Dann kann man ja auch, wenn es im Plauen oder im Vogtland sehr viel weniger Portale gibt als in so einer größeren Stadt wie Dresden, dann kannst du ja auch erst sehr viel später und sehr viel schwieriger vor allen Dingen Links erzeugen. Ist das richtig?
Richtig, ja.
Also das ist eine der Schwächen, die ich schon, oder ist das so gewollt auch?
Das ist eine gute Frage, ob das gewollt ist. Ich glaube, dieses Spiel ist für Großstädte entworfen, funktioniert das sehr gut. Und in kleineren Städten ist das einfach, oder jetzt in ländlicher Gegend ist das einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach durch die weniger Spieler und gleichzeitig auch durch die größeren Entfernungen einfach, die Hürden sind wesentlich größer. Also um von Level 1 auf Level 2 zu kommen, kann man in einer Großstadt also binnen Stunden erreichen. Oder wenn man wirklich günstig ist, auch in relativ, also eher einstellige Zahl von Stunden. Während man in der Provinz halt wirklich Tage damit zubringt.
Hm. Na, das kann ich mir vorstellen, auch vor allen Dingen, wenn man die Portale nur per Zufall findet. Hat man denn intern, also die Portale sind für jeden an der gleichen Stelle, ist das richtig?
Ja.
Das heißt denn, die Teams haben so quasi vielleicht halb öffentliche Wikis, wo sie nochmal die Position der Portale beschreiben, oder sieht man die gefundenen Portale seiner Teammitglieder?
Also man wir haben...
Okay. André, mach vielleicht mal?
Ja.
André?
Felix, okay.
Ah, Felix, okay. Sorry.
Okay. Also es gibt online kann man sich auf der Intel-Map, sogenannten Intel-Map, kann man sich die Portale anzeigen lassen.
Mhm.
Je nach dem Zoom-Level sieht man dann auch die unterschiedlichen Stärken des Portals. Also die ganz kleinen Portale, die sieht man nur, wenn man relativ weit reingezoomt hat. Schon höher bestückte Portale kann man dann auch, sagen wir mal, auf der Weltkarte sehen.
Mhm.
Und diese Portale sind aber auch relativ schwer zu erzeugen, denn ab höherem Level darf man nicht mehr selber 8 Stück selber einsetzen, sondern das beginnt ab Level 4.
Ja.
Ab Level 4 kann man nur noch 4 Stück setzen.
Die drei auch schon.
Pro, bei den
drei,
pro Portal.
Ja. Pro Portal.
Mhm.
Das bedeutet, man braucht immer mehr Spieler, um größere Portale zu erstellen.
Das heißt, du musst für ein Level 8 Portal 8 Spieler zeitgleich an ein Portal bringen. Das ist eigentlich das Optimum.
Und zeitgleich vor allen Dingen?
Naja, nein, zeitgleich nicht. Aber wenn du nur einen Achter reinsetzt und den Rest unbestückt lässt, dann wird das ziemlich schnell auffallen und dann wird das vom Gegner runtergenommen.
Okay. Was wolltest du noch sagen?
Also das Gleiche ist dann auch mit den Level 7ern. Also Level 8 und Level 7 kann man jeweils nur einsetzen. Level 6 und Level 5 2 Resonatoren. Level 4 und Level 3 4 und dann Level 1 und Level 2 kann man alle acht setzen.
Wie viel Zeit verbringt ihr denn auf der Straße?
Oh,
also mehr als gedacht.
Wahrscheinlich auch mehr als wie günstig wäre.
Ja, also es läuft halt darauf hinaus, dass man dann abends zum Beispiel dann nochmal sagt, ja, ich gehe nochmal jetzt eine Stunde raus und
die Portale in der Gegend abklappern, dass sie auch safe sind.
Genau. Ja, und
kann ich denn zu Hause sehen, wenn sich gerade die Gegner vom anderen Team am Portal zu schaffen machen?
Ja, also man bekommt auch E-Mail-Benachrichtigungen, wenn Gegenstände von jemandem zerstört werden. Und das kann, wenn man einen Tag lang oder 2 Tage lang in der Stadt selber unterwegs war und viel selber verbaut hat, ziemlich nervig sein auch, weil ich dann für jeden zerstörten Resonator eine E-Mail bekomme.
Okay.
Da stehen dann manche Abende, steht dann das Handy gar nicht still.
Nein, ich habe gehört, vorhin hat sich Morphium eingeloggt, dann kriegt man auch gesagt, seit wann man sich das letzte Mal irgendwie angemeldet hat. Und da wurde er gleich gescholten, hier schon wieder 4 Stunden nicht online gewesen. Das ist ja die Katastrophe. Aber mach mal eine Abschätzung, wie viele Stunden verbringt ihr da damit?
Pro Tag? Eine, ganz bestimmt.
Du pro Tag eine und du?
Also pro Tag, ja, auch ein bis zwei Stunden.
Ein bis zwei Stunden?
Aber es gibt Abende, wo man dann einfach einen Run macht. Ja, wir haben gestern Abend haben wir um 9 angefangen und haben 13:30 aufgehört.
Naja, klar, ist ja auch minus 5 Grad draußen.
Genau, optimales Wetter.
Optimales Wetter.
Ja, keine gegnerischen
Teams. Ja, so ein Spiel muss natürlich aber auch im Winter gestartet werden. Ich glaube, am 16. ist es online gegangen. Mhm. Und ich bin jetzt den ganzen Winter schon unterwegs.
Okay. Aber es ist letztendlich eigentlich auch die schöne Komponente an diesem Spiel, muss ich sagen, dass man plötzlich rausgeht. Ja, also ich habe unwahrscheinlich viele Leute kennengelernt, wo ich nicht denken würde, dass die ein Spiel in der freien Natur spielen würden, die plötzlich hier durch Dresden hirschen und zwar wirklich stundenlang und sich richtig schwer bewegen, was vielen davon auch echt gut tut. Und ja, mich eingeschlossen, na klar. Das ist, denke ich, eine Spielkomponente, die es so noch nicht gab. Mal vom Geocachen abgesehen, wo es natürlich eine Verwandtschaft gibt, aber dort ist natürlich dieser Teamplay-Aspekt weniger ausgeprägt. Hier geht es wirklich darum, sich mit den Leuten draußen zu treffen und das macht echt Spaß.
Naja, beim Geocachen ist das so zweigeteilt. Da gibt es diese Traditional Caches, die sind recht leicht zu holen, weil man muss die Geokoordinaten quasi nur ablesen, fährt dahin, zieht die Dose aus dem Versteck und so. Und dann gibt es noch die Mysteries. Und da muss man halt die Rätsel erst lösen. Mhm. Und das macht man meistens am Rechner. Also mein Vater zum Beispiel sagt auch, ja, ich mache Geocachen, damit ich rauskomme und so. Und dann verbringt er aber teilweise irgendwie 8 Stunden vorm Rechner, um da irgend so ein blödes Rätsel zu lösen. Mhm. Und kommt nicht raus.
Ja. Bei Ingress, in wie viel Prozent, sag ich mal, ist man denn davon draußen richtig am Start? Und wie viel Prozent ist man in der Wohnung und löst solche Rätsel zum Beispiel?
Jo, also ich bin eher der nach draußen geht. Also ich bin den Großteil draußen. Mhm. Aber es gibt auch sicher eine ganz große Fraktion, die nur die Codes löst. Mhm. Und das ist eigentlich auch wieder eine Sache, die ziemlich interessant ist, weil es für jeden was dabei.
Mhm. Ist das vielleicht für dich auch eine bessere ein besserer Aspekt, Alex, wenn du im Blauen gar nicht so viele Spiele hast und nicht so viele Portale, dass du vielleicht mehr am Rechner löst auch dann?
Nein, also wir sind hauptsächlich draußen. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir auch sehr, sehr viel dann im Auto sitzen. Also da kommt es halt vor, wenn wir mal nach Reichenbach fahren oder so, das sind dann halt gleich mal 50, 60 Kilometer, die man fährt. Wir waren letztens in Zwickau, da kommen Leute dann von Rodewig aus Plauen und so weiter. Das heißt, wenn du da eine Gruppe zusammen hast, wo dann 6, 7, 8 Leute sind, kann das wirklich mal heißen, dass da insgesamt 200 Kilometer gefahren wurde, wenn man die zusammenzählt und so.
Ja, das ist natürlich schon auch ein ganz schöner Aufwand.
Ja. Und das ist auch ein extremer ökologischer Footprint, der da erzeugt wird, besonders auf dem Land. Ja, das geht hier noch so einigermaßen, ja, aber da gibt es auch Stories aus Amerika, wo die Leute echt abartige Strecken fahren, um dort links zu ziehen. Oder wer so ein bisschen in der Materie steckt, das ukrainische Feld, was eine Fläche überspannt hat, so groß wie Deutschland. Da sind auch Strecken zurückgelegt worden. Das ist einfach eigentlich nicht mehr rational erklärbar, warum man sich sowas antut und seinem Auto.
Na, das hat auch ein bisschen was wie von Foursquare, ne? Foursquare ist doch auch dieser Dienst, wo man sich irgendwo hinkommt und dann irgendwann Bürgermeister auch wird, wenn man oft genug da war und sich da eingebucht hat. Mhm. Das machen ja auch viele Leute nur, um irgendwie an den verrücktesten Plätzen Bürgermeister zu sein. In Müllers nasser Grotte oder was ich da mal gehört habe. Was mir aufgefallen ist vorhin, als ihr alle eure Handys rausgeholt habt, um irgendwie zu gucken, was in der Umgebung noch los ist, hattet ihr alle noch so ein dickes Teil dabei? Wollt ihr nochmal irgendwie vielleicht erklären, was das, was ihr da in euren Hosentaschen noch so tragt?
Genau, also das nennt sich, ja, das ist sozusagen ganz einfach erklärt, ein externer Akku, also ein zusätzlicher Akku, weil man halt doch relativ viel draußen ist. Und dann wird der Akku natürlich, da das Spiel auch sehr viel Akku zieht.
Also das Display ist immer an?
Ja, genau. Und dann muss natürlich dann GPS die ganze Zeit abgerufen werden und Internetdaten. Das zieht natürlich alles Akku und der ist relativ schnell leer. Und dann legt man sich dann sozusagen so ein Akku-Pack zu, um dann unterwegs den Akku zu laden, was sehr wichtig ist, weil man sonst, ja, ist man dann eine halbe Stunde oder eine Stunde unterwegs, danach versagt der Akku. Das ist nicht so hilfreich.
Ja.
Das haben, hallo? Wie viel Prozent der Spieler haben noch so einen Zusatzakku?
Oh, also ich würde sagen...
Auf Level 4 jeder.
Das geht ganz schnell, dass sich das jeder zulegt. Genauso wie Handschuhe, mit denen man das Smartphone bedienen kann. Zumindest bei den Temperaturen.
Was gibt es noch so für Equipment, was man irgendwie benötigt?
Oh, festes Schuhwerk.
Ja. Okay, jetzt quasi Winterklamotten.
Winterklamotten. Draußen. Also ja, so gerade jetzt, ist man läuft auch manchmal querfeldein, weil man starrt aufs Display und... Also ich bin auch schon manchmal fast vor eine Laterne gelaufen und so mancher wird sich auch denken, was ist das für einer, der kommt jetzt schon das vierte, fünfte Mal hier an mir vorbeigelaufen.
Man erzeugt eigenartige Bewegungsmuster, ja.
Also mir ging es am Anfang auch so, Level 1 war ich da, bin in der Stadt halt rumgelaufen und dann habe ich gemerkt, oh, ich sollte vielleicht mehr auf den Verkehr achten, aber das lernt man dann mit der Zeit auch. Und heute war ich zum Beispiel wieder unterwegs am Theaterplatz, da stehen auch ein paar Portale da, wo die Parkplätze sind. Auf einmal sind drei Leute ausgestiegen und haben Parkscheine gezogen, weil ich da so komisch vor den Autos stand mit dem Gerät.
Das hatte ich am Schillerplatz auch schon, ja.
Naja.
Wo sind denn hier in Dresden noch so witzige Locations von solchen Portalen?
Eigentlich überall, wo man irgendwas Altes, Besonderes finden kann. Also
ja, witzig vielleicht der Sonnenanbeter von oben bei Schloss Eckberg. Das ist eigentlich ein witziges Portal.
Genau.
Wieso? Was macht das so witzig?
Ja, da steht halt so eine Figur, so eine Statue da in der
so, die Gegend sind auch, rum
und grüßt Dresden. Und von dort oben links zu ziehen, hat halt was, ja.
Ja.
Also die gibt es da in echt und da haben sie dann das virtuelle Portal hingesetzt oder das wird nochmal schön gerendert auf ein richtiges Portal, ein besonderes Icon?
Da gibt es so eine Visualisierung im Scanner, die hat aber mit dem realen Objekt im Raum nichts zu tun. Hm.
Ja, das gibt schon mal einen ersten Eindruck irgendwie. Hat für mich jetzt sehr viel mit Bewegung zu tun. Was passiert denn vielleicht, wenn gleichzeitig zwei gegnerische Teams an einem Portal aufeinandertreffen? Ist euch das schon mal passiert?
Ja. Gerade eben auf dem Weg hierher ist uns das passiert. Okay. Denn wir wollten ja alle zum gleichen Punkt und sind ja nicht alle von einer Fraktion hier.
Genau, also Hitbox und ich standen gerade am Albertplatz. Ich habe ein Portal kaputt gemacht, er hat wieder reingesetzt, ich habe wieder kaputt gemacht.
Deswegen wart ihr so spät hier.
Ja, und dann kommen halt im Chat dann auch so Kommentare wie, geht doch lieber zusammen was trinken.
Ja, das kann dann als in einer Endlosschleife enden. Wenn der eine permanent zerstört und der andere daneben steht und jedes Mal wieder was Neues reinsetzt, dann...
Dann macht man mal kurz 30 Sekunden Pause und ruft Verstärkung. Würde das was bringen?
Also die 30 Sekunden, die würden wahrscheinlich dann schon reichen, damit er fertig ist, um das Portal zu zerstören. Das geht dann recht fix, wenn man sich Mühe gibt.
Der Akt an sich ist relativ kurz, ja.
Kommen wir vielleicht langsam mal zu so ein paar Design-Problemen vielleicht in dem Spiel. Also das eine war, dass es in dünn besiedelteren Regionen gegebenenfalls schwierig wird, Portale miteinander zu verbinden.
Ja, an der Stelle würde ich dazu sagen, dass... Google ja kein gemeinnütziger Verein ist, also der will ja auch irgendwie damit Geld machen.
Genau.
Und ich schätze, in erster Linie versucht er das natürlich mit den Daten, die er über uns Nutzer sammelt.
Genau, wir wären ja nicht hier das Penta-Radio, wenn wir nicht auch über die Datenschutzprobleme sprechen würden. Also man übermittelt quasi permanent seine Position personalisiert über die Google-ID, die man da nutzt.
Genau, das ist korrekt.
Und der Preis, der immer zahlt, ja.
Und zusätzlich... kann man ja, wie gesagt, selber Portale vorschlagen. Und ich denke, das hat auch einen großen Nutzen, denn Google hat dann eine riesen Flut an Bildern, die sie zugeschickt bekommen, mit Ortsdaten, GPS-Daten. Und die können sie auch nutzen.
Na gut, andererseits, sag ich mal, die erheben sie auch selber. Die fahren halt mit Street View durch die Straßen und wissen schon relativ gut, wie das aussieht.
Ja, aber du hast zum Beispiel solche Sachen wie bei uns, das Neubarin-Denkmal. Da kannst du klar mit Street View vorbeifahren, aber dass sich jemand das nochmal ganz genau GPS-basiert fotografiert, benennt und dann immer noch mit diesem Objekt im Raum interagiert, ich denke, das ist eine neue Qualität der Datenerfassung.
Ja.
Wir machen mal kurz dein Mikro ein bisschen runter, dann kannst du es vielleicht nochmal besser ausrichten, dass es hoch ist. Mach's mal. Okay, Alex, du wolltest auch nochmal ein bisschen was...
Hm? Also was noch dazu kommt, dadurch, dass die Portale von Leuten aus der Region vorgeschlagen werden, ist natürlich auch so, dass sie natürlich nicht einfach irgendwie irgendwas vorschlagen, sondern schon irgendwelche markanten Punkte, irgendwelche Sachen, die in der Stadt oder Region, was auch immer, schon irgendwie eine gewisse Bedeutung haben. Mhm. Das heißt, die Daten, die Google da kriegt, sind im Prinzip schon mit so einer persönlichen Auswahl, so einer persönlichen Auswertung auch. Und ich schätze mal, dadurch, dass sie auch nicht alles dann als Portal freischalten, heißt das auch, dass die da auf wesentlich mehr Daten sitzen, als was dann letztendlich freigeschalten wird. Und was ich auch noch mir vorstellen kann, dass früher oder später sowas kommt wie, ich nenne es jetzt mal kommerzielle Portale, das heißt, Google wird, was weiß ich, irgendein, jetzt was weiß ich, sei es der Biergarten oder so, der nebenan ist, sagen, hier, wir schalten euch da ein Portal, dann kommen im Sommer da ein ganzer Haufen Gestörte rum, die dann sich mal bei euch reinsetzen oder so. Beziehungsweise auch bestimmte Leute eigentlich einfach gezielt an bestimmte Orte führen wird. Also da in dem Spiel steckt jede Menge Potenzial, negativ wie positiv.
Weil Dann ist das mit dem, geht doch lieber ein Bier trinken, anstatt Portale zerstören, wieder was einbauen, zerstören, einbauen, auch ein bisschen sinnlos an der Stelle, oder? Bei einem Biergarten.
Mhm.
Also es gibt auch direkt schon Beispiele dafür, so in USA und in Großbritannien ist, glaub, von dem Carsharing-Unternehmen Zipcar wurden schon die ganzen Orte, an denen die Autos stehen, als Portale genommen und
Und da gab es Activation Codes als Nummernschilder und lauter solche Geschichten.
Ah, okay. Also da ist tatsächlich, dann probieren die auch wieder Werbe.
Ja. Möglicherweise, aber es ist halt alles Beta, ja, und im Moment wird wahrscheinlich auch ziemlich viel ausprobiert, wohin das Ganze mal führt. Ich denke, da können wir alle nur spekulieren.
Mhm. Ja. Was anderes, was ihr hier im Vorgespräch in einem Halbsatz erwähnt habt, ist, dass es ja neben euch aktiven Spielern, die viel rausgehen. Und neben den anderen aktiven Spielern, die zu Hause Rätsel lösen, noch weitere Spieler gibt, die nicht ganz so aktiv sind. Wollt ihr dazu nochmal was sagen?
Ja, ich denke, hier geht die Anspielung eher auf die auf diejenigen, die nicht ganz regelkonform an die Orte besuchen, sondern das vom Sofa aus zu Hause machen.
Ja, wie funktioniert das?
Ja, das wird natürlich über ein geroutetes Android-Phone gemacht, an dem man die GPS-Daten halt manuell verändert und sich sozusagen an die Orte morpht, an die man gerne möchte.
Ja, also man fälscht da die GPS-Koordinaten, die die Handys hat und kann dem Handy sozusagen oder dem Spielserver so vortäuschen, dass man in echt am Portal ist.
Genau. Das ist, denke ich, im Sinne nicht von Google, nicht von uns Mitspielern, denn das vermiest einem so richtig das Spiel. Ich stand letztens erst wieder auf dem Menschenlernen-Theaterplatz.
Und es gab drei andere Leute, die da
direkt neben mir war ein Spieler, es war nur einer, aber der direkt neben mir Sachen kaputt gemacht hat, wieder aufgebaut hat. Und den hätte ich wirklich sehen müssen. Also der Theaterplatz ist ja groß.
Und weißt du denn, welcher Spieler das auch ist? Oder weißt du nur, da ist irgendein Spieler?
Also ich kenne ja nur den Codenamen sozusagen. Mhm. Und ich habe ihn noch gemeldet jetzt, aber direkt eine Reaktion darüber habe ich jetzt noch nicht bekommen. Ich bin gespannt.
Ja, es ist auch so, dass der ja inzwischen mehrfach aufgefallen ist und von beiden Fraktionen gemeldet wurde, wahrscheinlich schon von 20 Leuten und es passiert nichts. Also da muss Google schon noch ein bisschen nachziehen bei den unfairen Spielern aussortieren.
Ich denke, die sind auch ganz einfach auch da das ja nicht direkt über Google läuft, sondern über Niantic Labs. Und das ist, glaube ich, eine relativ kleine Riege, die sich da um dieses Projekt kümmert. Die werden ziemlich gut ausgelastet sein. Ob das von Portalvorschlägen ist oder halt Cheater. Man kann ja auch so sein Feedback geben und das muss ja alles abgearbeitet werden.
Seht ihr noch weitere Probleme bei dem Spiel? Irgendwelche Designflows? Was könnte man da besser machen, wenn das eine Beta ist?
Alex, hast du noch was? Da ist die Liste ist lang. Also das Erste, was uns jetzt hier aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie das in Dresden ist, da ist ja das Wetter etwas wärmer. Also viele Smartphones halten Kälte nicht sonderlich gut aus. Also das geht von Akku, macht ganz merkwürdige Faxen, bis hin zu, die hängen sich komplett auf. Also das ist so ein Punkt, das kann man jetzt im Spiel nicht vorwerfen, aber so die Android-Hardware, also selbst von wirklich, ich nenne es jetzt mal Nobel-Telefonen, ist nur begrenzt outdoor.
Da haben die Amerikaner halt nicht dran gedacht, ne, weil die es selten so kalt haben. Obwohl ich hier gesehen habe heute im Fernsehen, in Texas gibt es auch gerade Schneesturm.
Aber das ist vielleicht ja bei euch im Gebirge auch noch ein bisschen härter.
Ja, das ist das eine. Das zweite ist, die Software ist zurzeit noch sehr, sehr buggy. Also da passieren teilweise sehr, sehr lustige Dinge. Also dass irgendwo ein grünes Portal ist, wo ein blauer Link hingeht. Das hatten wir schon gesehen, merkwürdige Effekte jetzt direkt auf dem eigentlichen Handy, also Anzeigefehler, teilweise auch Aktualisierungsfehler, also man steht zwei Leute nebeneinander, der eine kriegt das Portal mit 7 Resonatoren, der andere mit 8 Resonatoren angezeigt, Datenverbindung steht aber und also das ist, es läuft noch nicht wirklich rund, also die sind sehr gut beraten, das auch noch eine Weile zu testen, bevor das wirklich public geschalten wird.
Na gut, aber das ist ja jetzt, das ist ja ein verbesserbarer Prozess, ne? Das ist ja...
Richtig.
Na klar, dafür ist es eine Beta. Werdet ihr denn, hast du noch was anderes Gravierendes oder ich habe sonst noch eine andere Frage?
Also ich finde insgesamt, also wir haben jetzt hier halt gemerkt, dadurch, dass wir eine Mitspielerin haben, die sowohl in Leipzig als auch in Vogtland jetzt unterwegs ist, haben wir halt so den Unterschied auch gesehen, was da zum Beispiel das Leveln angeht. Man hat das einfach das Problem, wenn du nur 4 oder 5 Portale hast in einer Stadt mit 3, 4 Mitspielern, ist das natürlich eine ganz andere Sache, wie man da nach oben leveln kann, als wenn man irgendwie 20, 30 Portale hat mit eben einer größeren Zahl von Mitspielern. Also wir haben zum Beispiel das Problem, irgendwer kommt mit einem Level 4 oder höher oder 5, 6, was auch immer, schmeißt alle Portale kaputt und setzt danach Level 4, Level 5 Resonatoren ran, dass wir die nicht kaputt kriegen. Das heißt, wir können auch nicht wirklich leveln, wir können keine Felder bauen und das ist am Anfang zumindest sehr, sehr frustrierend, weil also selbst wenn man sich in Gruppen zusammenfindet, die erstmal hier schon kleiner sind, der Aufwand, die Leute ranzubringen, ist höher, bedeutet dann, dass also man wirklich 3, 4 Tage planen muss, die Leute an einen Ort zu bringen. Die fahren dann, was weiß ich, 100 Kilometer oder sowas und oder noch mehr. Man macht ein paar Portale auf und dann kommt einer mit einem höheren Level vorbei, macht alles wieder kaputt, baut hohe Resonatoren ran und wir kommen dann wieder nicht weiter.
Ja, das ist halt in Dresden schon deutlich dynamischer. Also da haben wir einen Bereich uns ausgemacht zwischen den Fraktionen Theaterplatz und Zwinger. Da stehen ungefähr 20 Resonatoren, 20 Portale, die wir nicht höher als Level 1 bauen, haben wir uns ausgemacht. Und es gibt halt auch drumherum, also ihr habt es ja vorhin erzählt, ihr Grünen. Ihr habt gestern Abend da 21 Uhr bis 2 Uhr alles grün gemacht in der Innenstadt und heute früh um 10, um 11 war das schon wieder komplett blau. Also das ist in Dresden eben deutlich schneller das Spiel und vielleicht auch ein bisschen ausgewogener mit vielen Spielern.
Ja, na gut, das funktioniert aber auch nur so lange, wie die Leute, die da hinkommen, davon wissen. Aber in der Provinz hast du zum Beispiel das Problem, aber auch in größeren Städten, wenn Leute dort nur auf der Durchreise sind, wissen die von diesen Absprachen nichts.
Ja, oder sich dran halten, ne?
Oder sich nicht dran halten. Und damit ist das Problem, also es müsste, wir haben da auch schon viel drüber spekuliert, wie man das machen könnte. Es müsste zum Beispiel solche Sachen geben wie Portale, die relativ schnell wieder zerfallen.
Genau, also, oder das hatte ich auch, als war meine erste Idee, dass man sagt, okay, wenn jetzt so ein Level 8 Portal irgendwie lange nicht angefasst worden ist von einem Level 8er, dann wird es automatisch irgendwie Level 7 und so lange runter, dass es so lange runterschrumpft, bis es mal wieder bedient werden kann.
Genau.
Ja gut, also die Funktion gibt es ja im Prinzip. Also die Portale müssen ja gepflegt werden, weil jedes Portal verliert 10% an Leistung am Tag. Das heißt, nach 10 Tagen ist das Portal sowieso wieder neutral.
10% Punkte.
Ja. Außer du lädst es aus der Entfernung auf und das ist halt, was dann passiert.
Ah, das ist gemein natürlich von jemandem auf der Durchreise.
Wenn das natürlich dann, es gibt die Möglichkeit natürlich, wenn man den Portalschlüssel besitzt, kann man auch über eine große Entfernung das Portal wieder nachladen. Das ist dann natürlich gemein.
Ja, was noch ein anderes Ding wäre, einfach zu sagen, es gibt bestimmte Portale, die können von Haus aus nicht über einen gewissen Level aufgeladen werden. Das wäre eine Lösung. Oder zu sagen, wenn zum Beispiel ein Portal eine bestimmte Zeit von jemand gehalten wurde, beziehungsweise so und so oft erobert, da müsste man sich jetzt genauer das mal angucken, dass das dann zum Beispiel von der gegnerischen Seite nicht mehr zerstört werden kann, sondern nur noch, bis das von selbst leer geworden ist für den Fall, dass es nicht mehr gepflegt wird. Also es ist einfach den Weg, oder was heißt den Weg, den Aufwand, der ungleich größer ist, wenn man viele Leute hat mit niedrigeren Level gegen einen Durchreisenden mit höheren Level. Also das ist einfach zurzeit nicht ausgewogen und dadurch also geht der Spielspaß dann auch relativ schnell verloren. Also Frustration setzt bei dem derzeitigen Prinzip, wie die Level verteilt sind und was die Möglichkeiten der Level sind, also recht schnell ein.
Mhm. Diese Probleme könnte man doch sicherlich auch gut in den Griff kriegen, indem man nicht nur Portalvorschläge sich geben lässt, sondern das gleich so macht, dass auch jeder ein Portal einrichten kann. Richtig?
Du meinst, dass man ohne Portalvorschlag direkt sagt, so hier jetzt bitte Portal? Naja, dann wäre jetzt hier in Dresden wahrscheinlich binnen von 72 Stunden alles mit Portalen vollgepflastert. Und das wäre echt unübersichtlich. Also ich denke, da muss schon ein Review-Prozess rein.
Vor allem würde ich dann, also ich würde ein Portal in meiner Wohnung machen und da kann ja nur ich ran.
Naja, aber auf dem Land wäre das schon gut. Naja gut, okay, auf der Wohnung.
Aber da müssen wir natürlich schon irgendwie zurück zur Spielgeschichte kommen, dass letztendlich die Portale die XM an Punkten konzentrieren, wo menschliche Leistung zu sehen ist. Ah. Ja, das ist ja irgendwie noch das, worum es dann irgendwie auch geht. Es muss also irgendwie eine Leistung menschlicher Kreativität sehen sein. Das ist auch in den Portalrichtlinien vermerkt.
Also nicht nur deine Wohnung, sondern vielleicht dein Schlafzimmer?
Ja. Da besonders. Da sind Tausende von
Die Portalen. Küche, oh Gott.
Ja, ich habe mir jetzt auch einen neuen Mixer gekauft. Genau. Würdet ihr für das Spiel bezahlen? Wenn Google jetzt sagt, okay, wir überführen es in die richtige Version, würdet ihr sagen, ich gebe dafür Geld aus, vielleicht einmalig, vielleicht sogar im Monat?
Tun wir das nicht eigentlich schon in dem Moment, wo wir uns Ersatzakkus kaufen, teilweise hunderte Kilometer fahren und so? Also ich denke, da fließt ja schon Geld rein.
Ja gut, aber das stimmt. Aber ich glaube, sowas nochmal im monatlichen Betrag dahin zu buchen, irgendwie zu der Firma oder zu Google, das ist ja schon nochmal ein anderer Schritt, glaube ich.
Wäre für mich jetzt ein No-Go, definitiv. Denn ich denke, ich investiere so schon genug dort rein. Ja, auch mit diesen Ortsdaten, die übermittelt werden. Und letztendlich wäre es für, also ich könnte mir das dann auch nicht leisten natürlich, ja, ganz klar. Wenn ich jetzt sozusagen für jeden Level 8 Burster irgendwie bezahlen müsste, wäre das relativ schnell vorbei mit dem Spielspaß.
Mhm. Ja. Ja, die können ja sagen einfach, oder pro Monat 5 Euro.
Warum?
Nee, weil es einfach, weil
ja, du können sie, klar, aber dann bin ich raus, okay.
Okay, das würdest du nicht machen. Wie sieht es bei dir aus, Taschengeld?
Also ich würde es, glaube ich, eher nicht machen. Also ich weiß nicht.
Dafür gibt es genug andere coole Spiele, die kostenfrei zu spielen sind.
Nee, es ist einfach auch das ist dann sozusagen noch was, für mich hat es dann noch was Einzigartiges, wenn man dann nicht für irgendwas bezahlen muss, was man dort noch extra braucht. Weil es ist ja jetzt schon eigentlich
Gang und Gäbe.
Genau, dass jetzt in irgendwelchen Spielen für irgendwelche Premium-Pakete oder sowas dann noch man wirklich Geld bezahlt. Und dadurch, dass es ja schon von alleine ein cooles Spiel ist und was anderes, dann ja.
Felix André, wie sieht's bei dir aus?
Also ich müsste mir das noch ganz stark überlegen, ob ich dafür nochmal extra monatlich Geld bezahlen würde.
Und bei dir, Alex?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da wirklich noch nicht drüber nachgedacht. Also ich muss sagen, im jetzigen Zustand würde ich sagen, nein, einfach weil das Spiel aus meiner Sicht noch nicht fertig ist. Das heißt, also diese Ausgewogenheit fehlt, dass ich den Spielspaß habe. dass ich sage, das ist jetzt fertig, damit könnte ich, was machen, dann muss ich sagen, fehlt mir noch ein bisschen so die Langzeitperspektive bei dem Spiel. Also sich gegenseitig Portale wegzunehmen, da vielleicht auch zu linken und so weiter, das ist alles schön und gut, aber ich weiß nicht, ob das Spiel, also wenn da nicht noch irgendwas kommt, nicht irgendwann relativ schnell langweilig wird, weil ja, man hat alles gesehen und man baut wieder ein Feld, man macht ein anderes Feld kaputt und so, also die Abwechslung fehlt, dann kann ich mir vorstellen, auf längere Zeit schon.
Wie lange spielst du denn schon?
Seit ungefähr, ja, nicht ganz 2 Monate. Also so Anfang Januar etwa.
Wie ist es bei dir, Morphium?
Ich spiele seit dem 28.12. Da war ich auf dem 29C3. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass ich genau da meinen Invite gekriegt habe, ob Google irgendwie trackt, wer sich wo aufhält. Ja, und ich würde auch nicht bezahlen und ich denke, Google wird das auch nicht einführen, weil die genau wissen, dass das eine Barriere ist. Google will für keinen Dienst von Privatpersonen bisher Geld haben. Die wollen lieber die WLAN-Daten mit den GPS-Daten von uns gekoppelt haben, die sie sonst mit ihren Autos nur vielleicht im Quartal einmal, wenn überhaupt, einsammeln, kriegen sie so mehrfach täglich. Also ich denke, das ist für die viel Mehrwert. Ja.
Also für mich jetzt als Außenstehender hört sich auch so an, als ob es vielleicht eine Woche mehr Spaß machen könnte, aber ich sehe da, ich bin jetzt auch nicht der große Spieler, aber ich sehe da schon auch eine relativ schnelle Eintönigkeit und ein wenig Abwechslung. Seht ihr das anders? Seht ihr da noch mehr Entwicklungspotenzial?
Also man merkt, dass die Entwickler sehr häufig an den Schrauben drehen und auch viel verändern. Also ich bin seit Beginn dabei, seit es online gegangen ist, und man hat schon gemerkt, jedes Mal, wenn sie wieder was an der Spieldynamik verändert haben, teilweise dann halt auch Wellen der Empörung von den Spielern dann losgebrochen sind. Und es hat sich dann auch wirklich wieder was geändert. Also die sind da sehr hellhörig, was das angeht.
Und ich kann für mich sagen, ich bin Mitte 30. Ich habe irgendwann eigentlich mit Mitte 20 aufgehört zu spielen. Und fangen jetzt wieder an, was eigentlich totaler Wahnsinn ist. Ja, und da gibt es ein ganz paar andere Leute, denen das auch so geht, die auch gedacht haben, ach naja, das Level 2 erreiche ich mal und dann höre ich auf, dann wird es langweilig. Dann bist du Level 4 und denkst, bis Level 5 ist auch nicht mehr weit. Dann bist du Level 5 und dann, naja, 6 und 7 schaffen wir auch noch.
Die drei Level, ja, geben wir uns
das
auch
ist, das Spiel packt einen auf eine ganz komische Art und Weise. Und ich kenne ein paar Leute so, eigentlich, die angespielt haben und bei Level 1 aufgehört haben, aber die Mehrzahl bleibt dabei. Und das ist echt strange.
Gibt es denn noch andere Ziele als das Hochleveln?
Na, also ich würde jetzt sagen, was jetzt auch eine große Komponente ist, dass man sich sozusagen mit anderen Leuten verabredet und sozusagen dann auch einfach andere Leute kennenlernt.
Die aber nur aus dem gleichen Team?
Nein.
Na, nee, also zum Beispiel ist jetzt auch demnächst, wird ein parteiverbindendes Treffen veranstaltet, wo sich sozusagen beide Fraktionen treffen, um sich auch mal zu sehen und damit man auch die Gesichter dann hat, aber...
Hier in Dresden?
Genau, ja, hier in Dresden.
Wo wird das denn sein und wann?
Findet Freitagabend ab 20 Uhr im Shamrock statt.
Shamrock? Wo, was ist das denn? Kenne ich gar nicht.
Irgendwo so ein Irre auf der Brüdergasse.
Okay. Wo gibt es sonst einen Treffpunkt im Internet?
Gibt es die Google Communities in Grass Dresden, in Leitend Dresden und Resistant Dresden.
Okay. Wie ist das denn, wenn ich da jetzt mitspielen möchte? Wie leicht kommt man an Invite-Codes?
Also
bewirbt man sich oder hat jeder Spieler Invite-Codes, die er verteilen kann?
Also zurzeit besitzt nicht jeder Spieler Invite-Codes. Die werden immer noch verteilt durch Niantic Labs. Aber es gibt, wenn man ein bisschen in der Community dann aktiv ist, gibt es schon den einen oder anderen Weg, für seinen Kumpel oder für jemanden, der Interesse hat, schon noch einen Key zu besorgen.
Hast du das schon mal gemacht, ja?
Ja.
Oh. Nee, genau, also es ist halt... Man fängt sozusagen an damit, dass man dort auf diese Seite geht von Ingress und dort erstmal seine E-Mail-Adresse angibt und dann kriegt man sozusagen, das dauert eine ganze Weile, kriegt man dann sozusagen per E-Mail einen Invitation-Code zugeschickt und man kann sich auf der Google-Plus-Seite, verschiedene Seiten kann man sich zum Beispiel, indem man ein cooles Foto macht oder ein Video dreht und wenn man sozusagen die Leute, da gibt es bestimmte Leute, die vergeben können, wenn die sozusagen auf einen aufmerksam werden, können die natürlich dann auch Codes vergeben.
Mhm. Welches Team führt denn gerade?
Weltweit?
Ja, weltweit.
Moment.
Da muss man schon mal den aktuellen Stand raussuchen. Ja.
Okay, also sind also beide relativ dicht auf, ist nicht eine mit Abstand.
Ja. Es ist relativ eng immer beieinander. Und man merkt das immer nur, wenn dann wirklich mal auf einmal große Felder entstehen, irgendwo in der russischen Einöde, dann merkt man, wie auf einmal ganz die eine Partei ganz böse ins Hintertreffen gerät, aber das spiegelt ja dann an sich nicht.
Ja, dann, wir hören hier im Hintergrund, weiß nicht, wird das im Radio übertragen. Also es gibt auf jeden Fall auch typische Soundeffekte. Hält vielleicht nochmal näher ran, dein Handy.
Ja, jetzt ist da gerade nichts mehr zu hören. Das war nur der Startup-Sound. Und zwar Enlightened liegt bei 14 Millionen Mind-Units, 43% Global Control und Resistance bei 18 Millionen Mind-Units. Das sind 57% Global Control.
Und 57%, na gut, das ist aber schon auch ein...
das ist nichts. Wir waren schon bei 10 zu 90.
Ach krass, das ist ja dynamisch. Okay. Liegt vielleicht daran, dass es auch noch so stark entwickelt wird, ne?
Ja.
Nee, genau, und was es dann halt auch gibt, dass dann zum Beispiel in einer Stadt, dass es dann zum Beispiel in Ferien sein kann, dass dann auch viele Spieler auf einmal dann zum Beispiel im Urlaub sind oder was weiß ich, verreisen. Und dann in der Zeit ändert sich das dann natürlich, weil dann keiner da ist, der die Portale verteidigen kann.
Dafür könnt ihr im Portal, im Urlaub neue Portale für euch gewinnen dann.
Genau.
So, die Zeit neigt sich hier leider demnächst gegen Ende. Habt ihr noch was Wichtiges zu sagen? Sonst würden wir die letzte Minute vielleicht noch wieder Musik hochfahren. Das,
YRFW9MGK. Viel Spaß.
Okay, das war der geheime Code. Damit verabschieden wir uns.
Viva la Resistance!
Genau.
Ich hoffe nicht.
Wer kann das ehrlich hoffen?
Okay, super. Wir haben einen tollen Einblick bekommen über ein vielleicht interessantes Spiel. Ich glaube, wirklich rausfinden kann man das nur, wenn man da mitspielt.
Ja.
Wie das klappt, das habt ihr heute erfahren. Alex, willst du auch noch was sagen?
Also ich würde sagen, ich sehe Ingress als das erste Spiel in der Richtung und ich denke, das ganze Konzept hat absolut Potenzial und ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird. Also ich denke nicht, dass Ingress das alleinige bleiben wird und ich denke auch, dass also solche Sachen wie die Google Classes, was die da bauen, da schon auch ein bisschen Hintergedanke in der Richtung haben.
Okay, vielen lieben Dank für euer Mitmachen und bis bald, bis zum nächsten Penta-Radio.